Herzlich willkommen beim Podcast Macher und Denker. Heute bei uns zu Gast sind Ulrich Schmidt, Professor für Osteuropa-Studien und Unternehmer Walter Denz. Sie sprechen über den Wandel von Russland seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991. Die Fragen stellen Lukas Leutzinger und Ronny Grupp.
Walter, wir haben uns kürzlich zufällig gesehen an einem Rampenverkauf und du hast eine 3 Liter Flasche Wodka bei dir gehabt. Warum das?
Die Flasche Wodka wurde in St. Petersburg hergestellt. Die Distillerie befindet sich gleich neben dem Flughafen. Ich habe eine lange Beziehung zu Russland. Unterdessen ist, soviel ich weiß, der Import von Wodka unter Sanktionen verboten. Und ich sehe eine 3-Liter-Flasche Russian Standard vor mir an diesem Lampenverkauf. Ich habe dann den Eigentümer gefragt, wie da hinkommt. Anscheinend handelt es sich um einen Restposten. Konnte ich nicht Nein sagen, habe gleich zugeschlagen.
Aber du warst doch erst gerade kürzlich in Russland. Warum brauchst du schon wieder Wodka?
Wir haben tatsächlich Wodka getrunken in Russland, aber in der Datscha geht es ja nicht anders. Das ist sehr,
und hast du auch was mitgenommen?
Das geht eben nicht. Ja. Also ich kann ja, ich bin über die Landgrenze zurück in die EU und dort sind die Kontrollen vor allem natürlich auf der EU-Seite besonders streng und es gibt eine lange Liste von Dingen, die du einfach nicht mitnehmen kannst und Wodka ist darunter. Holzartikel, alles Mögliche. Also die Liste der Sanktionen ist sehr lang und es wird auch geprüft. Also deswegen ging das leider nicht.
Und wie ist dein Eindruck?
Vom Grenzübergang?
Von Russland im Moment?
Erschreckend normal, würde ich sagen. Es ist, ich war in St. Petersburg im Umland. Ich war auf dem Land in der Nähe von Vyborg, südlich von Vyborg, aber auch auf der anderen Seite. In 3 Wochen habe ich natürlich vor allem mit vielen Freunden geredet. Ich habe nicht viele neue Leute kennengelernt, aber man bemüht sich halt um Normalität und die Leute haben sich wie uns auch hier und wahrscheinlich wie auch in der Ukraine an vieles gewöhnt, an das man sich eigentlich nicht gewöhnen sollte. Aber es ist einfach so. Die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, wollen einfach irgendwie weiterleben, weiterarbeiten, weiter Freude haben und auch kreativ sein.
Ueli, wann warst du das letzte Mal in Russland?
Ja, das letzte Mal in Russland im Dezember 2013. Damals war ich auf einer Buchmesse und habe für mein Buch Technologien der Wahrheit recherchiert. Und nachher kam die russische Annexion der Krim und ich bin dann nicht mehr nach Russland gefahren.
Warum?
Ich wollte das nicht mehr unterstützen und habe versucht, Distanz zu halten.
Aber du kennst das Land gut. Du hast in Leningrad, wie das damals hieß, studiert zur Zeit der Wende?
Ja, und das war eine gute Erfahrung für einen Schweizer, der per Definition damals aus einem reichen Land kam. Das war der letzte sowjetische Winter und damals war das, genau? Das war 1991 und damals waren Lebensmittel rationiert, wie im Krieg. Das Einzige, was nicht rationiert war Brot und eben man musste dann immer diese Lebensmittelkarten mit sich tragen, aber das war nur eine notwendige, nicht eine hinreichende Bedingung zum wirklich etwas kaufen, denn eben, ich kann mich noch gut erinnern, in den meisten Läden gab es 2 Dinge, einen furchtbaren georgischen Tee, der aufgrund von irgendeinem Korruptionsgeschäft wahrscheinlich in Massen angekauft wurde und das zweite war eine Konserve mit Meeresalgen und das schmeckt genauso schrecklich, wie es klingt.
Ich glaube, ihr wart wahrscheinlich auch ganz kurz, das war der schlimmste Winter, 91. War nicht weit weg von einer Hungersnot.
Nein, das kann man so nicht sagen. Also zu essen gab es tatsächlich immer. Mich hatten dann die Mensen gerettet, hauptsächlich diejenigen in der öffentlichen Bibliothek. Da konntest du immer hingehen. Da gab es immer einen Borscht, also eine Fleischsuppe, und da musste man auch nicht anstehen. Und ich glaube, so hatten alle Leute immer Adressen, wo sie hingehen konnten. Und du kennst das ja. Also auch wenn man privat eingeladen war, ich weiß nicht, woher die Leute das Essen hatten, aber die Tische haben sich natürlich gebogen, wenn sich ein solches, also wenn es eine Einladung gab.
Was fasziniert euch an Russland?
Mich faszinieren die Menschen immer noch. Es ist schwierig zu beschreiben, aber es ist, ich fühle mich dort sehr wohl, auch heute noch, und das ist für mich eigentlich das Wichtigste. Was mich auch fasziniert hat, damals, als ich bin 2 Jahre später gekommen, ich war 92 das erste Mal in St. Petersburg, als es schon St. Petersburg hieß, und dann ab Januar 93 permanent dort. Also du warst ein bisschen früher von mir dort das erste Mal. Und was damals natürlich sehr spannend war, war der ganze Umbau. Diese massive Umstrukturierung der 90er Jahre, die viele Verlierer hervorgebracht hat, aber auch einige Sieger, und für junge Leute wie mich einfach absolut faszinierend war.
Du bist ja eben 1992 nach St. Petersburg gekommen und hast ohne Kenntnis des Landes und der Sprache wirklich zu haben, dort eine Sprachschule gegründet. Das tönt ja ziemlich verrückt.
Ja gut, aber hat natürlich auch das dem Umstand geschuldet, dass ich selber keine Russisch sprach. Und du musst jetzt erstmal die Sprache lernen, und da war die Idee gar nicht so abwegig. Zudem hatte ich sehr frühe Kontakte zu einer der Universitäten, das war damals die FINEC, die mir das angeboten haben als klassisches sowjetisches Joint Venture. Das hat natürlich dann nicht lange funktioniert, und irgendwann Ende 92 haben wir das selber an die Hand genommen, weil es eben möglich wurde. Ja, ich habe meine erste juristische Firma, weiß ich noch genau, das war der 1. März 1993, als ich die registriert habe. Und von da weg ging es alleine. Aber es machte Sinn, weil ich musste die Sprache lernen. Und weil wir sicher waren mit meinem damaligen Partner, dass Russland einen ähnlichen Weg gehen würde wie die ehemaligen Satellitenstaaten. Also dass es zu einer Öffnung kommt und zu einem Kapitalismus irgendwelcher Prägung, war es auch klar, dass natürlich ausländische Spezialisten bald ins Land kommen würden, und die müssen ja auch die Sprache lernen.
Jetzt hast du ein Buch veröffentlicht über Russlands wilde 90er. Was war wild an dieser Zeit?
Wild war die Blackbox. Man wusste eigentlich nicht, wohin die Reise geht. Und niemand, man muss sich das vorstellen, die Reformer, die wirklich wichtigen Leute, die damals die politischen Weichen gestellt hatten im Team Jelzin, wollten keine sanften Reformen. Die wollten die Überbleibsel dieser Gorbatschow-Perestroika zerstören. Anatoli Tschubais, der ein wichtiger Mann in der Privatisierung dieser 250.000 staatlichen Betriebe, hat mehrmals betont, dass es ihm eigentlich egal sei, wer der neue Besitzer sei. Hauptsache nicht der Staat. Also es war er und auch sein wichtiger Mitstreiter, Igor Gaidar, waren, heute würde man sagen, libertär unterwegs. Und sie haben sehr viel kaputt gemacht und haben dann die Hoffnung gehabt, dass aus diesem Trümmerhaufen etwas Schöpferisches entsteht. Und heute muss man sagen, ich denke, sie haben das unter den Umständen nicht schlecht gemacht, aber die 90er Jahre wurden natürlich damals bis heute überall massiv kritisiert.
Also auch heute noch ist das Bild dieser Zeit im Westen, aber auch in Russland selber sehr negativ. Wie blickst du, Uli, auf diese Periode, die 90er Jahre?
Zunächst mal muss man sagen, dass das ein zentrales Narrativ der Kreml-Propaganda ist, dass man sagt, nicht die 90er Jahre waren furchtbar. Ich glaube, Walter Denz hat etwas ganz Wichtiges gesagt. Damals waren alle Optionen offen. Dieses Land war auf der Suche nach einem neuen Gesellschaftsmodell. Man konnte alles sagen, eben dieser Libertarismus, der war relativ weit verbreitet. Manchmal war er gar nicht ideologisch gewollt, sondern es war einfach die Absenz, die Abwesenheit von irgendwelchen Ordnungsnarrativen. Und heute ist ja der Hauptfeind des Putinismus der Liberalismus, und das ist das Schreckgespenst, das man auch heute vor den Russen aufbaut, dass man sagt, schaut, so schlimm war es in den 90er Jahren, ihr habt alles Geld verloren, alles ist im Chaos versunken und wir brauchen einen Anführer mit einer starken Hand, der es eben nicht so weit kommen lässt. Und für mich ist die damalige Zeit auch super spannend gewesen. Ich eben bin das erste Mal in den späten 80er Jahren damals noch in Sowjetrussland gewesen, und es war eine gespenstische Atmosphäre, weil niemand mehr an den Sowjetkommunismus glaubte. Die staatlichen Strukturen waren aber irgendwie noch da. Die Leute wussten nicht mal, wie man mit den Einreisevisa von Westausländern umging. Ich hatte mal eine absurde Erfahrung an der Grenzpolizei. Die hatten mir irgendwie zu viel von diesem Einreisevisum einbehalten. Und die wollten das dann später bei der Einwohnerkontrolle sehen. Und da habe ich gesagt, ja, das hat man mir weggenommen bei der Einreise. Dann hat man mich nochmals am nächsten Tag zum Flughafen rausgeschickt. Und dann wollte ich fragen, ja, kann ich bitte eben diesen Teil meines Einreisevisums wieder haben? Und dann sagten sie, nein, haben wir nicht mehr. Wir haben das Ganze schon weggeschmissen. Und das war eigentlich ein typischer Fall für diese komplett sinnlose, aufgeblähte Bürokratie, eben wo es 100 Dokumente gab, die man ausfüllen musste, und am Schluss eben sind die wahrscheinlich irgendwo entweder im besten Fall eingelagert oder direkt weggeschmissen worden.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, es liegt an den Russen, die sind gar nicht fähig zu Demokratie und Marktwirtschaft.
Das halte ich für ein falsches Klischee. Ich glaube, dass die Russen sehr wohl fähig sind zur Marktwirtschaft und Demokratie. Sie hatten einfach wenig Chancen dazu. Es ist immer jemand gekommen, der die Demokratie gestohlen hat. Und wir haben ja vorhin über auch die Entwicklung, die wirtschaftliche Entwicklung gesprochen. Ein guter Vergleichspunkt ist Polen. Nicht? Also Polen hatte auch seinen Gajdar, seinen Chubais, der hieß Leszek Balcerowicz, ebenfalls jemand, der eine Schocktherapie für Polen gemacht hat. Dort hat das funktioniert. Warum hat es in Russland nicht funktioniert? Es hat wahrscheinlich deswegen nicht funktioniert, weil Polen nur zwei Generationen verordneten Kommunismus hatte und eben Sowjetrussland hatte vier Generationen, und das macht natürlich etwas mit einer Bevölkerung.
Ich würde vielleicht in einem Punkt widersprechen. Ich denke, wir haben in Russland die Marktwirtschaft wurde eingeführt und sie funktioniert auch aus meiner Sicht 30 Jahre später ganz gut. Ja, also wir dürfen uns natürlich nicht hier verblenden lassen von der Tatsache, dass gewisse große Betriebe jetzt verstaatlicht wurden, ein Flughafen wurde verstaatlicht in Moskau, aber es gibt auch heute noch Millionen von kleinen Firmen, KMUs, auch größere Firmen, die absolut privat unterwegs sind. Ich denke, die Marktwirtschaft war nicht das Problem, und ich glaube auch nicht, dass man das den Russen groß hat beibringen müssen, wie wir damals, anfangs der 90er Jahre, ist ja eigentlich so gedacht haben. Ja, einer unserer ersten Mandate, die wir neben der Sprachschule, das weiß Ueli nicht, aber unser erstes Mandat war ein Mandat des Gottlieb Duttweiler Institutes, dass wir dort eine dort hätten wir eine Zelle aufbauen müssen, um halt den Russen unternehmerisches Denken beizubringen. Ja, und wir wurden auch, glaube ich, 3 Monate oder 6 Monate dafür bezahlt, bis jemand beim GDI gemerkt hat, was eigentlich was das eigentlich für eine blöde Idee war und das ganze Projekt dann sehr schnell gestoppt hat. Aber ich habe dann sehr schnell vor Ort erfahren, dass das muss man den Leuten garantiert nicht beibringen, das können sie selber. Also das ist irgendwo halt auch in der menschlichen DNA drin und ich glaube nicht, dass es eben, und da würde ich dir widersprechen, ich glaube nicht, dass es einen großen Unterschied gemacht hat, 2 Generationen oder 4 Generationen bezüglich des ganz individuellen Strebens nach Profit und nach wahrscheinlich auch nach Respekt oder Achtung. Aber die braucht natürlich privates Eigentum dazu und das gab es natürlich nicht. Oder?
Ja, ich glaube, man darf sich ja auch nicht der Illusion hingeben und sagen, dass es während der Sowjetzeit keine Marktwirtschaft gegeben hat. Nicht? Also spätestens nach Stalins Tod, oder, gab es einen weit ausgebauten Schwarzmarkt. Aber das Problem war, dass ganz bestimmte Fähigkeiten sich nicht entwickeln konnten, nicht? Also zum Beispiel, wie investiert man? Wie ist man auf der Suche nach neuen Kapitalformen? Sondern es ging eigentlich immer nur darum, in einem sehr widrigen Regelumfeld irgendeinen Weg zu finden. Und so haben ja auch die wilden 90er Jahre weit herum funktioniert, nicht? Und da gab es natürlich neben dem Staat noch ganz andere Player, mit denen man umgehen musste. Und das ist das Problem eben, dass in Russland bis heute eigentlich ja, keine zuverlässigen Institutionen aufgebaut wurden und dass es keine Rechtssicherheit gibt. Und das sind Probleme eben, mit denen die russische Wirtschaft bis heute zu kämpfen hat.
Und woran liegt das, dass quasi dieses Momentum oder diese Möglichkeit, die damals geherrscht hat, das Land wirklich zu reformieren und zu einer, sage ich mal, liberalen Demokratie zu machen, warum hat das letztlich nicht funktioniert und jetzt sind wir wieder in einem autokratischen System gelandet?
Das ist eine Frage, die habe ich mir 25 Jahre lang überlegt. Und ich komme aus der Schweiz und ich kann mich gut erinnern an nächtelange Gespräche mit meinen russischen Freunden, aber ihr müsst doch wählen gehen, ihr müsst doch diese Gelegenheiten wahrnehmen. Und nochmals, in den 90er Jahren gab es eine pluralistische Presse, es gab verschiedene Parteien, ja, es gab Demonstrationen, Streiks, was du willst, es gab alles, es gab alle Aspekte dieses demokratischen Aufbruchs waren vorhanden, wenigstens vordergründig, die waren absolut da. Und ich glaube, einer der Gründe, weshalb das nicht, es gibt zwei, aus meiner Sicht zwei Hauptgründe, das bespreche ich auch in dem Buch, der eine Grund, was ich, es gab sehr wenig Zeit. Also muss ich das vorstellen, die Zeit von der Wahl der ersten Duma bis zur Machtübernahme von Putin, das waren gerade mal 7 Jahre. Das ist eine wahnsinnig kurze Zeit für so einen kolossalen Umbau. Aber auch, was ich eben auch sehr wichtig denke, ist die Tatsache, dass natürlich alle diese Protagonisten, alle diese Leute, die plötzlich die Chance gesehen haben, selber ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Die denken natürlich zuerst mal an ihr materielles Überleben, um das materielle Vorkommen. Das sind die Existenzängste, waren da sehr real in sehr breiten Schichten der Bevölkerung. Und es war, sagen wir mal so, es war einfach, der Tag hat nur 24 Stunden und ich muss einfach schauen, dass ich irgendwie zuerst mal überlebe und mit dem ersten Geld kommt vielleicht auch der Appetit und wenn es gut funktioniert hat, dann will ich noch ein bisschen mehr und das, da kaufe ich vielleicht noch eine Wohnung, dann mache ich dann noch eine Filiale auf und so weiter. Der Tag hat einfach nicht gereicht, um sich daneben noch um den Aufbau einer demokratischen Gesellschaft zu kümmern. Das ist alles ein bisschen verkürzt, Uli, ich weiß, aber, nein, aber es ist so, ich habe das.
Das stimmt natürlich, was du sagst. Das Problem ist natürlich, dass 1991 der Staat auseinanderfiel, Aber die Menschen oben und unten waren immer noch dieselben, nicht? Und die oben hatten natürlich einen Startvorteil. Die Apparatschiks, die wussten genau, nicht? Also, wo man sich jetzt die Anteilsscheine holt, nicht? Also, bei diesen erzwungenen Privatisierungen, die haben dann auch Ad-hoc-Parteien gegründet. Diese Parteien waren wenig programmatisch, sondern es ging eigentlich darum, dass man Interessensgemeinschaften gegründet hat, die für einen ganz bestimmten Zweck da waren. Und sobald dieser Zweck entweder wegfiel oder erfüllt war, hat man auch diese Parteien wieder aufgelöst. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel auch Wahlen nicht dazu geführt haben, dass man zum Beispiel ineffiziente Parteien auch wirklich abstrafen konnte. Die wurden einfach aufgelöst, nicht? Und dann hat man die nächste Partei gegründet. Das Schlimme ist tatsächlich, dass es nie auch eben eine funktionierende Institutionenlandschaft gegeben hat in dieser Parteienlandschaft, und gleichzeitig eben hat natürlich auch Jelzin, der am Schluss ja kaum mehr auf den eigenen Beinen sich halten konnte, weil er so schwer krank war, sich eine sehr autoritäre Verfassung zurechtgezimmert hat 1993. Und das war natürlich eine Riesenstarthilfe für Putin, nicht? Also als er damals 1999 auf den Schild gehoben wurde.
Es gibt ein interessantes Zitat in einem Buch, Walter, wo du über Jelzin schreibst: Am Ende der Dekade waren wir erleichtert, dass der kranke Staatschef vorzeitig zurücktrat, um einem jungen, energischen Nachfolger Platz zu machen, der die politischen und wirtschaftlichen Reformen des Landes fortsetzen würde. Warum hast du dich so getäuscht in Putin?
Ich muss dazu sagen, dass erstens mal hatte Putin wirklich gut angefangen. Aber was wir, was ich in meiner Recherche, ich habe das noch im Kopf gehabt, aber ich habe dann wirklich das auch wieder nachvollziehen können aufgrund der Datenlage, sind die ganz wichtigen Reformen anfangs der Nullerjahre, vor allem 2001 und 2002. Und das waren Reformen, die marktwirtschaftliche Reformen. Da ging es um Steuersenkungen, da ging es um einen Rückbau der Bürokratie für die Marktwirtschaft. Diese Reformen und die Privatisierung des Landes unter anderem. Und diese Reformen waren unter Jelzin nicht durchsetzbar gewesen, weil damals in der Duma die Kommunisten eine Sperrminorität hatten. Also die angefangen hat das ganz gut und so komisch das klingt, hat Putin die ersten drei Jahre ganz wichtige Reformen angestoßen, die vor allem auch unser Leben einfacher gemacht haben. Plötzlich konnte man Steuern wirklich bezahlen. Die ganze Compliance war fast über Nacht einfacher geworden. Ja? Das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Und zusätzlich muss man sagen, dass die schwierige Situation Russland mit dem Westen, die Ende der 90er Jahre, das ganze außenpolitische Verhältnis war sehr verkrampft. Vor allem nach dem Abgang von Außenminister Kozyrev. Und symbolisch dafür steht die Besetzung des Flughafens von Pristina durch russische Fallschirmjäger. Also das war wirklich ein Tiefpunkt in den westlichen russischen Beziehungen, die ja eine Dekade früher ganz anders ausgesehen hatten. Und Putin hat wirklich die ersten zwei, drei Jahre einige Initiativen unternommen, um das Ganze wieder zu normalisieren. Es gab eine Art ein Tauwetter anfangs der Nullerjahre. Ja. Ich erinnere an an die Rede im Bundestag, ich erinnere an die Solidarität Russlands bei 9/11. Putin war gegen den Irakkrieg, aber so waren die Deutschen. Also es gab, aus meiner Sicht gab es ein Fenster, wo man versucht hat, sich wieder anzunähern, auch von russischer Seite.
Wally? Da muss ich jetzt widersprechen. Also ich glaube, eben ist es ein Mythos, dass wir am Anfang einen weltoffenen Putin hatten, der sich radikalisiert hat. Ich habe kürzlich auch die berühmte Rede im Deutschen Bundestag nochmals nachgelesen. Schon dort sieht man, wie obsessiv Putin sich eben mit der angeblichen Bedrohung durch die NATO beschäftigt. Heute werden ja hauptsächlich die Taubenpassagen aus dieser Rede zitiert. Und man weiß heute, dass diese Taubenpassagen vom damaligen deutschen Kanzlerberater Horst Teltschik Putin in die Feder diktiert wurde. Nicht, also weil man natürlich eben diesen günstigen Eindruck erwecken wollte, dann, du sagst es völlig richtig, nicht? Also während des Bombardements von Belgrad waren die amerikanisch-russischen Beziehungen auf einem Tiefpunkt. Und dann kam ein Geschenk für Russland und das war 9/11. Nicht? Der Westen hatte ja Russland immer kritisiert wegen dem absolut brutalen Vorgehen Russlands in Tschetschenien, im Tschetschenienkrieg. Und plötzlich, und das war einer eben auch der Propagandatricks des frühen Putin, konnte er sagen, liebe Amerikaner, wir machen genau dasselbe, wir haben genau dasselbe Problem. Wir bekämpfen Terrorismus auf unserem eigenen Boden, nicht? Und das wurde von den Amerikanern akzeptiert als ein Narrativ, aber es war natürlich ein extrem prekäres Narrativ. Und ich erinnere dich auch eben an die erste PR-Krise von Putin. Das war schon im Jahr 2000, als dieses Atom-U-Boot Kursk sank. 150 Leute haben dort noch mehrere Tage überlebt. Was macht Putin? Er lehnt norwegische und britische Rettungsangebote ab, weil es sich um ein Atom-U-Boot handelt, nicht? Und lässt seine Matrosen dort unten ersticken, weil er keine militärischen Geheimnisse preisgeben will. Also wir haben bereits damals schon den absolut brutalen und machtbewussten Putin.
Aber es hätte ja auch anders laufen können. Also könnte ja sein, dass heute Russland Mitglied der EU ist, Mitglied der NATO vielleicht. Haben vielleicht auch die USA etwas falsch gemacht? Hat die NATO etwas falsch gemacht?
Ja,
damit
dazu,
das nicht passiert ist?
Ja,
na, warum ist es nicht passiert?
Ja, das ist ein Argument, das ja immer wieder gebracht wird. Nicht? Also die Russen und vor allem Putin sagt nicht, also die NATO-Osterweiterung sei gewissermaßen eine Bedrohung für Russland gewesen und das hätte man nie zulassen dürfen. Wir wissen heute, dass das sehr gut aufgearbeitet ist. Es gibt ein 600-seitiges Buch einer amerikanischen Historikerin, Mary Elise Cerotti, mit dem schönen Titel Not One Inch. Und dort sieht man sehr deutlich, nicht, also wie diese Debatte gar nicht so einfach abgelaufen ist. Nicht? Also Jelzin hatte bereits 1991 gesagt, mein persönlicher Traum ist es, dass die Russen Mitglied der NATO werden. Man hat das durchaus ernsthaft diskutiert innerhalb der NATO. Deutschland war dagegen, Frankreich war dagegen. Die Gründe waren relativ einfach, weil man gesagt hat, nicht, also Russland könnte die gesamte Sicherheitsarchitektur des Westens unterwandern. Und wie das ausgesehen hätte, wissen wir aus der Geschichte. Wenige wissen, dass es bereits 1954 ein erstes NATO-Beitrittsgesuch der Sowjetunion gab. Damals war federführend Außenminister Molotow. Das ist derselbe, der auch den Molotow-Ribbentrop-Pakt geschlossen hat, der dann zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs geführt hat. Und Molotow hat damals sehr genau erklärt, und wir wissen das aus Archiven heute, was die Beweggründe waren. Molotow hat gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten, wenn wir NATO-Mitglied werden wollen. Die erste ist unwahrscheinlich. Sie nehmen uns an. Wenn sie uns annehmen, nicht, dann können wir gewissermaßen die NATO von innen heraus unterwandern und sie in unserem Sinne umgestalten. Die zweite wahrscheinlichere Möglichkeit ist, dass man sagt, nein, ihr dürft nicht Mitglied der NATO werden und dann können wir sagen, schaut, die NATO ist kein europäisches Sicherheitsprojekt, sondern es ist ein Militärbündnis, das gegen die Sowjetunion gerichtet ist. Und genau dasselbe war dann auch in den 90er Jahren der Fall. Clinton hat enorm viel Rücksicht genommen auf Jelzin in den 90er Jahren, als es um die NATO-Osterweiterung ging. Ein wichtiges Argument für die Amerikaner war die moralische Autorität von osteuropäischen Präsidenten wie Václav Havel aus der Tschechoslowakei oder Lech Wałęsa aus Polen. Man konnte denen nicht einfach die Tür vor der Nase zuschlagen, als die gesagt haben, Polen und Tschechoslowakei wollen NATO-Mitglieder werden. Das Problem war dann nachher, dass Clinton genau auch wusste, dass das ein Problem sein könnte, innenpolitisch für Jeltsin. Und er hat deswegen, als diese NATO-Osterweiterung beschlossen wurde 1996, auch gleich einen NATO-Russland-Rat gegründet. Und so wurde versucht, auch tatsächlich Russland zu integrieren in diese NATO-Osterweiterung. Und wenn Sie jetzt schauen, nicht, also vor dem NATO-Beitritt Helsinkis und Finnlands waren gerade mal 4% der russischen Außengrenzen, gemeinsame NATO-Russland-Grenzen. Das ist also ein aufgeblähter Popanz, nicht? Also der von Putin immer wieder dem Westen präsentiert wird und der vor allem eben bei der anti-amerikanischen Linken in Deutschland auf fruchtbaren Boden fällt.
Man hat Russland nicht nur den NATO-Rat angeboten, sondern man hat die G7 erweitert. Es gab dann Mitte der 90er Jahre wurde der Club ausgeweitet zu einer G8 und Putin hat dann noch einige Jahre mitgemacht. Es gab persönliche Freundschaften von Jeltsin und Clinton, die sehr wichtig waren. Jeltsin Chirac, Jeltsin Kohl. Aber es gab auch unter Putin persönliche Freundschaften zu Schröder oder Berlusconi. Sollte man auch nicht vergessen, das lief eigentlich am Anfang noch halbwegs gut. Und ich bin mit dir absolut einverstanden. Ich wusste das nicht mit 1954. Das ist eine absolute Wissenslücke, was Molotow da versucht hat. Aber wichtig scheint mir, Anfang der 90er Jahre, als Jeltsin an die Tür der NATO geklopft hat, waren natürlich die Polen up in arms. Also das war natürlich vor allem Lech Wałęsa und die Visegrad-Staaten, also die Ungarn, Tschechoslowakei und was gehört noch dazu? Ja, die beiden, glaube ich. Es war nachher Ungarn, ja, und heute Tschechien und die Slowakei. Die waren natürlich als ehemalige Satellitenstaaten nicht erpicht darauf, den Russland auch mit am Tisch zu haben. Also es war eine Frage des Entweder-Oders. Beides war unmöglich und das war auch das Ende dieser Annäherung.
Aber du sagst in deinem Buch schon auch, dass diese Entwicklung war eigentlich nicht unvermeidlich. Der letzten.
Nee, die NATO, also ich glaube, eine NATO-Mitgliedschaft wäre unmöglich gewesen, weil.
Nein, aber generell die Verhärtung jetzt der Fronten, die Radikalisierung.
Also ich denke, dass in den 90er Jahren gab es dieses Window of Opportunity auf beiden Seiten. Ich denke aber, es ist völlig klar, wer der wirtschaftliche Sieger des Kalten Krieges war. Das war nicht Russland. Ja, Russland war am Boden. Russland hat natürlich da, wenn man die Zahlen hervornimmt, die makroökonomischen Zahlen, war das natürlich war das Land in einem ziemlich schlimmen Zustand. Und es gab natürlich auch keinen Imperativ, jetzt dieses Land, jetzt sagen wir seitens der Weltbank oder des IMF da oder des Westens überhaupt großzügig wieder aufzubauen oder zu integrieren, wie man das gemacht hat mit der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg. Es wäre auch sehr schwierig gewesen. Nochmals, die Aufgabe, die Herkulesaufgabe von Jeltsin aus diesem Irrsinn, der übrig geblieben ist, nach dem Zerfall der Sowjetunion, eine halbwegs funktionierende Marktwirtschaft aufzubauen mit diesen 250.000 staatlichen Betrieben, war enorm groß, oder? Und das noch dazu in neuen Grenzen, in einem neuen Land, mit einer neuen Währung, mit einem neuen Rechtssystem. Die haben ja, als die Russische Föderation am 1. Januar 1992 angefangen hat zu existieren, als Rechtsperson, als internationale Rechtsperson, gab es ja weder eine Verfassung noch irgendein ein gesetzliches Regelwerk. Das waren alles noch Überbleibsel der Sowjetunion. Da hat natürlich überhaupt nichts reingepasst, oder? Also das ist das. Die Aufgabe war immens, und in diesem Chaos gab es sehr wohl Möglichkeiten, dass eben auch anders hätte sich entwickeln können.
Einfach eine kurze Frage für mich auch zum Verständnis. Wie viel liegt jetzt aus eurer Sicht eigentlich an der Figur Putin und wie viel am System? Also, oder was passiert, wenn Putin mal weg ist?
Ja, Putin ist das System. Das ist ja das Prekäre. Und ich möchte nur noch etwas zu dem sagen, was Walter ausgeführt hat. Natürlich war es eine Mammutaufgabe, aber du hast ja ganz zu Beginn unseres Gesprächs schon darauf hingewiesen, nicht? Man musste den Russen Marktwirtschaft nicht beibringen, nicht? Also es gab in den 90er Jahren Figuren wie Boris Nemtsov, der ja 2015 erschossen wurde vor dem Kreml. Und Boris Nemtsov war in den 90er Jahren Gouverneur von Nizhny Novgorod und hat dort in kleinem Maßstab das geschaffen, was man dann ein bisschen enthusiastisch als das Wunder von Nizhny Novgorod bezeichnet hat. Nicht ihm ist es dort tatsächlich gelungen, diese Transition zur Marktwirtschaft relativ erfolgreich durchzuführen. Er war so erfolgreich, dass sogar Margaret Thatcher nach Nizhny Novgorod gepilgert ist und sich dafür interessiert hat. Nicht also, wie hat Boris Nemtsov das geschafft? Und im Jahr 1999 gab es eigentlich eben diese Wahl zwischen Boris Nemtsov, der tatsächlich westlich orientiert war, liberal orientiert war, und Putin. Nicht also, Putin stand gewissermaßen für jemanden, der nationalistisch, patriotisch war. Und die Königsmacher in der zweiten Riege standen vor der Entscheidung, was machen wir mit dem unermesslichen Rohstoffreichtum in Russland, nicht? Wollen wir den für uns behalten oder wollen wir da auch westliche Investoren einladen, hier sich zu beteiligen? Und damals fiel die Entscheidung zugunsten von Putin. Und Putin hat eigentlich eben dieses Versprechen, dieses Stillschweigen, ja auch immer gehalten. Es gab niemals Mehrheitsbeteiligungen von westlichen Firmen bei der russischen Rohstoffförderung. Das ging dann so weit, dass in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre auch wirklich große Firmen wie British Petroleum aus dem Markt hinaus geschoben wurden, einfach damit gewissermaßen dieser Schatz nach wie vor in den Händen ist. Und wir sehen ja jetzt seit 3,5 Jahren oder vielleicht genauer seit 13 Jahren, wohin dieses Geld fließt. Ich möchte nur daran erinnern, nicht? Also 2011 gab es diesen liberalen Wirtschaftsminister Alexei Kudrin, der 2011 gekündigt hat, weil er nicht einverstanden war mit dem überhöhten Militärbudget in Russland. Und ich denke, das ist eines der vielen ganz frühen Symptome, wo wir gesehen haben, nicht auf welche abschüssige Bahn Russland wirklich geraten ist unter Putin.
Ich will aber auch kurz zu Boris Nemtsov zurückkommen. Ich glaube, es war einer der größten Fehler von Boris Jelzin, Nemtsov abzusägen. Er hat ihn schon 97 in die Wüste geschickt, zusammen mit anderen jungen Reformen. Die sind über diesen sogenannten Buchskandal gestolpert. Zwar eine kleine Randnotiz. Aber im Nachhinein wäre Boris Nemtsov sicher jemand gewesen, der damals als absoluter Liebling von Jelzin eigentlich die besten Chancen gehabt hätte, dieses Land ins neue Millennium zu führen. Aber der Konflikt dann 1999, standen sich zwei Lager gegenüber, die mit Nemtsov eigentlich nichts mehr zu tun hatten. Und einerseits war das, wie du gesagt hast, Putin als zuerst geschäftsträgender Ministerpräsident, damals Shoigu zur Seite gestellt hat, der ihm den Wahlkampf organisiert hatte. Und auf der anderen Seite hatte man den ehemaligen Außenminister Primakov zusammen mit dem umtriebigen und sehr erfolgreichen Bürgermeister von Moskau, Juri Luschkow. Und an in diesen Schicksalswahlen im Herbst oder im Winter 99 ging es ja darum, wer gewinnt Team Jelzin halt mit diesem jungen, mit dem jungen Putin plus Shoigu oder eben schon damals sein Widersacher, Bürgermeister von Moskau. Und Putin, die haben natürlich auch mit den ganzen administrativen Ressourcen, auch mit der ganzen Maschinerie des Kremls, haben sie diese Wahlen gewonnen. Gleichzeitig hat auch das liberale Wahllager Stimmen zugelegt. Und das hat natürlich Putin eine Mehrheit verschafft in der Duma 99 bis 2003, die es ihm einerseits erlaubt hat, diese Reformen durchzusetzen, aber andererseits natürlich auch bereits natürlich bei den Oligarchen anzusetzen und die Verhaftungswelle loszutreten.
Vielleicht noch zum Abschluss, wie hat der Ukraine-Krieg eure Sicht auf Russland verändert?
Also ich gehöre zu denen, die überrascht waren, dass Putin sich tatsächlich zum Überfall entschlossen hat. Putin hat ja noch Macron und Scholz wenige Tage vor dem 24. Februar 2022 ins Gesicht gelogen und gesagt, es stünde kein Angriff bevor. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Im Nachhinein muss ich sagen, dass es zeugt von der großen Bubble, in der sich Putin befindet, nicht? Also Putin ist ja jetzt seit fast einem Vierteljahrhundert an der Macht und hat sich mit Ja-Sagern und Mappenträgern umgeben. Und es gab offensichtlich niemanden, der ihm gesagt hat, in was für eine Katastrophe dieser Krieg münden wird. Und ganz offensichtlich gibt es auch heute niemanden im Umkreis von Putin, der sich zumindest so weit Gehör verschaffen kann, dass Putin sich sogar auf einen Waffenstillstand einlassen würde. Putin scheint wild entschlossen zu sein, alles bis zum bitteren Ende vorwärts zu treiben.
Ich schließe mich im Großen und Ganzen deinen Ausführungen an. Ich war schockiert. Ich habe das nicht für möglich gehalten. Wir waren schockiert. Den Tränen nahe. Mein Umfeld, das ist passiert, als wir in der Schweiz im Urlaub waren. Als ich zurückkam nach St. Petersburg, war mein Umfeld, meine in der deutschen Schule St. Petersburg, aber auch außerhalb, waren alle ebenfalls komplett weg. Schockiert, mit vielen Tränen und wusste nicht, wie es weitergeht. Es war eigentlich eine kollektive Depression, die ich in diesem Land noch nie gesehen habe. Ja. Das waren die ersten Wochen mit Sicherheit. Es gab dann bei der ersten Mobilisierungswelle im Herbst nochmal so eine Schockphase. Jetzt, wenn ich heute da bin, hat mir einer meiner Gesprächspartnerinnen vor zwei Wochen hat mir etwas gesagt, dass mir wirklich im Gedächtnis hängen geblieben ist. Sie hat mir gesagt, das ist keine Putin-Freundin, absolut nicht. Sie hat mir gesagt, ich habe keine Lust mehr, jeden Tag aufzustehen, um mich schuldig zu fühlen. Ich kann nicht mehr. Ich will mein eigenes Leben leben. Ich weiß nicht, wie lange das noch weitergeht, aber sagen wir mal, sorry, ihr im Westen, ich fühle mich, ich bin da nicht mehr zuständig. Und das ist wahrscheinlich in Russland heute eine Mehrheitsmeinung. Es ist moralisch verwerflich, würden wir sagen, oder sagen wir, ja, aus unserer Perspektive. Aber so ist das nun mal. Das ist eine Tatsache. Und ich denke, das ist wirklich eine Mehrheit der Leute heute, 2025 in Russland, die sagen, es geht uns zwar was an, aber wir fühlen uns nicht mehr verantwortlich. Und weil ihr uns bestraft jetzt mit diesen Sanktionen, die eine große Masse der Russen natürlich direkt betrifft, oder, werden wir uns erst recht nicht schuldig fühlen. Das ist eine Trotzreaktion, aber die habe ich jetzt doch in der einen oder anderen Facette öfters gehört, als ich mir das gedacht habe. Mhm. Und sie sagen das ganz offen raus. Mhm.
Du bist danach in die Schweiz zurückgekehrt. Mhm. Wirst du in Zukunft wieder in St. Petersburg leben?
Mir geht es ist ja schwierig. Für mich, mir geht es einfach rein seelisch, geht es mir besser dort. Also ich habe über die Hälfte meines Lebens in St. Petersburg gelebt. Ich habe auch die russische Staatsbürgerschaft. wenn ich in meiner Wohnung in Petersburg bin und mich aufhalte dort und wir mit meinen Freunden zusammenkommen, nach einer Datscha gehen und so, hat das für mich eine andere Lebensqualität, als in der schönen Schweiz zu sein. Es ist so brutal, es klingt, es ist so, wie ich die Sache sehe, und ich werde zurückkehren nach Russland, das ist völlig klar, aber ich weiß natürlich noch nicht, wann und in welchen Raten, dass ich mit meiner Familie zurückkehre, das müssen wir mal schauen. Im Moment ist es nicht möglich, ja, aber wir werden das Land natürlich besuchen. Ich habe auch immer noch die Sprachschulen dort. Und für mich ist der Weg eigentlich vorgezeichnet, wieder zurückzugehen.
Walter Denz, Uli Schmid, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Das war Macher und Denker, eine Gesprächsreihe des Schweizer Monats, des Mediums für Macher und Denker. Weitere Informationen finden Sie unter schweizermonat.ch.